Balkonkraftwerke sind der Solarboom der letzten 2 Jahre. Ja, ist ja klar, oder? Einfach nur einstecken, Strom selbst erzeugen, fertig. Ist total unkompliziert. Und dann habe ich gesehen, oh Gott, es kommt eine neue EEG-Novelle und es wird sich auch beim Balkonkraftwerk was ändern. Ich habe einen Riesenschreck bekommen, Schnappatmung, und ganz schnell haben wir Christian angerufen. Wer sind wir? Ja, wir sind Felix und Robin. Felix ist natürlich auch mit am Start. Hi Felix.
Moin, grüß euch.
Ihr seid hier bei Alles wird Strom und habt gesagt, Christian, du musst zu uns in den Podcast kommen, denn wir müssen darüber reden. Wird jetzt alles einfacher? Wird es vielleicht eher komplizierter? Gibt es neue Regeln, neue Grenzen oder vielleicht auch neue Chancen? Und was bedeutet das jetzt für uns alle und für Millionen Mieter und Eigentümer? Und genau darüber sprechen wir eben heute mit Christian Ofenhäusle. Er ist sozusagen unserem Ruf gefolgt und jetzt hier im Podcast. Er ist Vorsitzender des Bundesverband Steckersolar und auch Berater von Kleines Kraftwerk, einem der führenden Anbieter für Balkonkraftwerke. Und er klärt uns heute mal ausführlich auf. Hi, schön, dass du da bist, Christian.
Hallo Robin, hallo Felix, schön, dass ich dabei sein kann.
Oh ja, und bei der aktuellen Regierung habe ich ja erstmal nur Angst gehabt, aber ich kann euch jetzt schon mal vorhersagen, es gibt auch Hoffnung, es gibt auch positive Dinge. Christian ist sogar sehr positiv ins Gespräch reingegangen, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt, aber bevor es jetzt richtig reingeht, möchten wir erstmal Danke sagen bei unserem heutigen Partner des Videos. Und das ist heute GoE mit ihren genialen Ladelösungen für Elektroautos, um die Elektroautos unterwegs immer sicher und zuverlässig aufzuladen. Und ich muss an der Stelle auch mal sagen, ich habe die GoE-Produkte schon benutzt, bevor sie uns überhaupt hier unterstützt haben. Also aus voller Überzeugung finde ich die Produkte echt genial. Da gehört zum Beispiel so eine Gemini Flex dazu. Die kann man unterwegs überall hin mitnehmen. Und noch mit so einem Adapter-Set kann man dann wirklich überall laden. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also selber schon im Skigebiet im Winter hier an so einer Drehstrom-Steckdose geladen. Schuko-Steckdose findet man überall, geht zwar langsam, aber hey, man hat Strom. Und sogar im Camping hier mit so einem Adapter funktioniert das wunderbar. Also GoE finde ich wirklich eine tolle Marke, die ich bedingungslos unterstützen kann. Auch das Team dahinter ist großartig. So unterstützen uns im Prinzip seit Anfang an hier beim Podcast. Deswegen vielen lieben Dank an der Stelle. Und wenn ihr noch geniale Ladelösungen sucht, wisst ihr jetzt wo.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist, lieber Christian. Sorry für meine etwas rauchige Stimme. Ich war etwas erkältet die letzte Zeit. Und das Balkonkraftwerk ist mittlerweile so verbreitet, dass es im Gigawatt-Bereich angekommen ist und tatsächlich in den Stromstatistiken der Deutschen Bundesrepublik aufgeführt wird, mit einer beachtlichen Anzahl von jetzt über 3 Millionen Balkonkraftwerken, auch sehr viele kleine Speicher, die damit sozusagen verbaut sind. Also wenn die Sonne scheint, dann leisten die wirklich einen richtig großen Beitrag mittlerweile, und das schon im Gigawatt-Bereich wie Kohlekraftwerke sozusagen. Also es ist gigantisch und es ist für ganz kleines Geld halt erwerbbar. Also jeder kann es kaufen für 100, 200, 300 Euro, 1, 2 Module und dann einfach in die Steckdose stecken. Das heißt, einfacher geht's nicht, und für den kleinsten Geldbeutel ist das sozusagen möglich, da Strom zu sparen. Und jetzt wäre es natürlich cool, Christian, wenn du uns mal sagen kannst, was ändert sich denn jetzt genau, beziehungsweise hat das Auswirkungen auf die Verbreitung von Balkonkraftwerken, oder ist es eher positiv zu sehen, dass es da jetzt endlich mal nochmal geregelt wird oder neu geregelt wird, oder ob sich was ändert?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja so, wer die Nachrichten verfolgt, der kriegt das ja mit. Wir haben ja ein Leak gehabt sozusagen, eine Vorveröffentlichung von einem Referentenentwurf aus dem Wirtschaftsministerium, wie das EEG 2027 aussehen soll. Das ist sozusagen ein Dokument, das kursiert ist. Der Spiegel hat zuerst darüber berichtet, andere Medien haben es aufgegriffen. Und da war der Aufschrei groß, weil da ja drin stand, die Vergütung für EEG-Anlagen soll gestrichen werden, also für private Aufdach-Solaranlagen und noch andere große Einschnitte an der Stelle. Und was die meisten Medien an der Stelle halt überlesen haben, ist, dass tatsächlich auch was Neues zu Balkonkraftwerken drinsteht. Und da kriegt man natürlich erstmal, Robin, du hast schon gesagt, ein bisschen Schnappatmung, ne? Wenn man mitkriegt, da ist was auch zu unserem Thema drin. Aber tatsächlich, völlig kontraintuitiv, ist es was Positives an der Stelle.
Nein. Ja. Nein, wir dürfen Positives berichten. Ich glaub's nicht.
Ja.
Erzähl mir.
Ja, und zwar ist es ja so, wir hatten ja letztes Jahr, so 2025, eine Petition nochmal gestartet, zusammen mit dem Andreas Schmitz, dem AG-Doktor und vielen anderen aus der AG Balkonkraftwerk heraus. wo es darum ging, Speicher, also Steckerspeicher, die jetzt...
Die haben wir natürlich auch mit unterstützt.
Genau, da habt ihr auch mitgeholfen. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Und offensichtlich mit Erfolg. Ne? Wir sind ja dann tatsächlich eingeladen worden im Oktober letztes Jahr, der Andreas und ich, vom Petitionsausschuss vorzusprechen. Und das ist offensichtlich gehört worden, denn der neue EEG-Entwurf, also das, was wir im Moment als Leak vorliegen haben, möchte tatsächlich Steckerspeicher, die in Verbindung mit einem Steckersolargerät, also mit einem Balkonkraftwerk betrieben werden, gleich privilegieren wie bisher die Steckersolargeräte auch schon. Also das heißt, keine Anmeldung mehr beim Netzbetreiber, das heißt, die Leistungen werden nicht mehr zu großen Anlagen zusammengezählt, damit man über irgendwelche Grenzen kommt oder sowas. Und auch das vorübergehende Rückwärtslaufen alter Zähler ist erlaubt und so weiter und so fort. Und das ist ein Teil der Forderungen, die wir mit der Petition eingebracht haben. Also es steht genauso drin, wirklich, in dem Entwurf, wenn ein Speicher hinter demselben Wechselrichter betrieben wird, wie bei einem Steckersolar, also von einem Steckersolargerät, dann gelten dafür dieselben Vereinfachungen. Und das ist natürlich fantastisch.
Okay. Und auch, dass diese kleinen Speicher netzdienlich genutzt werden können, habt ihr das auch durchbekommen?
Das ist da tatsächlich keine EEG-Änderung, die da notwendig ist, oder, sondern eine im Energiewirtschaftsgesetz. Und da warten wir noch auf die nächste Novelle. Ja? Jetzt fokussieren wir uns erstmal sozusagen auf diese Gleichstellung, weil das ist ja auch, ne, wenn man sich überlegt, du hast Felix 3 Millionen, wir sind mittlerweile in unserer Schätzung schon bei 4 Millionen Geräten, Steckersolargeräte, die tatsächlich am Netz sind, Tendenz stark steigend, ne, Hunderttausende gehen davon weiter über Ladentisch und ein Großteil davon, also hier zum Beispiel bei kleines Kraftwerk sind es über 70%, die schon mit Speicher ausgeliefert werden, direkt über den Ladentisch gehen. Und das ist natürlich ein enormes Potenzial, das da anwächst. Und für die Leute ist es natürlich eine enorme Erleichterung, dass man jetzt auch die Anmeldung ganz einfach über das Marktstandardenregister machen kann, wie bei den Steckersolargeräten auch schon und sich da keinen Kopf mehr machen muss.
Aber die Speicher werden noch angemeldet oder eher nicht?
Also Steckersolargeräte und Steckerspeicher in Kombination werden weniger angemeldet als Steckersolargeräte pur. Ganz einfach deswegen, weil im Moment noch die Regularien so sind, dass die Steckerspeicher eigentlich über einen Elektriker angemeldet werden müssen beim Netzbetreiber, so wie es früher auch bei Balkonkraftwerken war. Das ist für Steckerspeicher eigentlich immer noch der Fall. Deswegen ist es ja so wichtig, dass diese Gesetzesänderung jetzt kommt, weil die das entsprechend angleicht. Das ist exakt das, was wir eben auch gefordert hatten. Also die Anmeldequote da ist tatsächlich sehr gering. Es gibt zwar im Marktstammdatenregister die Möglichkeit, quasi, wenn man ein Steckersolargerät und Balkonkraftwerk anmeldet, den Speicher gleich mit anzumelden, aber diese Benachrichtigung ergeht dann auch an den lokalen Netzbetreiber, der für dich zuständig ist, für deine Adresse. Und der wiederum kommt dann, und das haben wir tatsächlich schon erlebt in der Vergangenheit, auf den Betreiber zu und sagt so, alles klar, Steckersolargerät ist angemeldet, haben wir nichts mehr mit zu tun, das ist im Gesetz so festgelegt, aber du hast ja auch einen Speicher mit dabei. Wo ist denn deine Fertigmeldung vom Elektriker? Ist das alles sauber angeschlossen worden? Wir brauchen hier eine Unterschrift von einem Fachbetrieb und eine direkte Anmeldung bei uns. Hier haben wir schon ein entsprechendes Formular. Lass das mal bitte ausfüllen vom Elektriker. Also das haben wir tatsächlich schon erlebt.
Um das mal so ein bisschen einzuordnen, so ein Balkonkraftwerk hat eine Leistung von ein paar hundert Watt. Das ist wie ein Toaster oder auch einen Wasserkocher, also weniger als ein Wasserkocher in der Regel. Und das soll man dann sozusagen vorher vom Elektriker angemeldet haben. Das wurde zum Glück immer so geduldet und auch nicht weiter kontrolliert. Und bei den Speichern ist es ja ähnlich. Also die nehmen ja eher ein bisschen Leistung raus aus dem ganzen Bums, sage ich mal. Also die entlasten das Hausnetz eher, weil sie sich selber beladen, bevor irgendwas ins Netz geht. Wir reden ja bei diesen 800 Watt Einspeisung immer nur über das, was ins Netz gehen kann. Also nicht, was ins Hausnetz gehen kann, sondern das, was ins Netz sozusagen gehen kann. Und dann solche Speicher, die man einfach in die Steckdose steckt. Und das ist ja wie ein... Ja, ich sag mal, einen Staubsauger, ne, der hat vielleicht auch mal 1800 Watt oder so. Da sind ja auch Sachen, die man nicht anmeldet. Ne? Ein Kühlschrank geht man ja, oder ein Trockner, der deutlich mehr hat, oder eine Waschmaschine, die macht man ja auch nicht, die meldet man ja auch nicht vom Elektriker an.
Hast du die nicht
an.
Alle in dein Haushaltsgeräteregister also, eingetragen? Sag mal, Felix, also hallo.
Genau, deswegen, darüber reden wir hier gerade, weil ich weiß, dass in den Kommentaren hundertprozentig noch viele Leute kommen, die sagen, ja, aber das muss ja auch in Sicherheit und so. Das ist ja auch vernünftig, dass man bestimmte Sicherheitsstandards einhält und dass dann ab und zu auch Elektriker dabei sind. Bei großen Solaranlagen ist richtig. Bei diesen kleinen Akkus, sage ich mal, das wäre so ein bisschen so wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, dass man dann sagt, ja, da muss jetzt überall ein Elektriker dabei sein, um das zu genehmigen oder anzumelden. Das ist natürlich schon eine Nummer und das würde sozusagen auch so eine Art Todesstoß bedeuten für die Leute zumindest, die sich an Recht und Gesetz in Anführungszeichen an Normen halten wollen. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr, sehr gut drin, sage ich mal, sehr hörigkeitsliebend. Aber jetzt ist es so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es gibt für beides eine Regelung. Also du kannst dein Balkonkraftwerk in die Steckdose stecken, ohne dass da jetzt große bürokratische Hürden mit Elektriker auf dich zukommen. Und der Speicher sogar auch. Weil die Speicher, die habe ich jetzt gemerkt, oder Robin und ich, wir haben ja jetzt hier auch so Ecoflows mal ausprobiert. Da kann ich mittlerweile 5, 6 Stück miteinander koppeln. Da kann ich richtig große Akkukapazitäten aufbauen. Nur mit einem kleinen Balkonkraftwerk-Akku kann ich dann auf 12, 20, sogar 30 Kilowattstunden hochgehen. Gibt es ja auch für andere Anbieter, die das anbieten. Und das kann ich jetzt sozusagen alles machen. Oder gibt es dann da auch noch eine Grenze, wo dann gesagt wird, nee, ab 5 Kilowattstunden oder ab 3 Kilowattstunden muss da dann trotzdem nochmal ran?
Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Felix, dass du das ansprichst. Also bei kleines Kraftwerk ist es übrigens Anker, der da, wo die Speicher sozusagen herkommen. Die haben dasselbe System. Ne? Die sind auch aufeinander stapelbar und dann kannst du große Kapazitäten machen. Und zum Glück ist es so, dass dieser neue Vorschlag für eine Änderung keine Grenze setzt, was die Kapazität der Speicher angeht. Und In dem Moment, wo du einen Speicher dazwischen hast, ist ja auch im Prinzip die Modulleistung nicht mehr relevant. Ne? Wir haben bei den Stecker-Solargeräten, bei den Balkonkraftwerken, gibt es ja im EEG seit 2024 erstmal überhaupt die Freigabe, aber eben nur bis zu einer Begrenzung von 2000 Watt. Und das wird jetzt natürlich in dem Moment, wo du einen Steckerspeicher mit dran hast, eigentlich egal, ne? Weil der Speicher kann im Prinzip vollgeladen werden.
Weil der gibt ja sowieso nicht mehr als die gesetzlichen 800 Watt aus seinem Wechselrichter raus, sprich, der federt das ja alles ab. Also können wir mehr als 2000 Watt Leistung jetzt installieren? Weil ich glaube, da hoffen viele da drauf.
Also zuerst mal, können wir das jetzt machen? Nein, ja, weil wie gesagt, das ist der Leak eines Entwurfs der Entwurfphase. Ja, also das ist, da ist noch
also Gerüchteküche.
Das ist noch nicht mal ein regulärer Referentenentwurf, der naja, normalerweise dann veröffentlicht wird vom Wirtschaftsministerium, um da eben eine entsprechende Diskussion anzufangen. Da sind wir also noch gar nicht. Das ist noch so ein Vorstadium, ja, das da sozusagen rausgegeben wurde. Wir arbeiten dann natürlich dran, das noch ein bisschen aufzubohren. Also wir haben uns jetzt auch zusammengesetzt, haben schon erst ein paar Hinweise geschrieben, die wir ins Ministerium richten werden. Das eine ist das Thema Leistung. Das andere ist natürlich, was jetzt völlig untergegangen ist. Es gibt ja mittlerweile auch Geräte, du hast Ecoflow angesprochen, gibt auch andere, die ja Speicher anbieten, die gar nicht mehr auf Photovoltaik angewiesen sind, sondern die bidirektionale Wechselrichter drin haben, also die quasi auch aus dem Netz aufgeladen werden können. Die brauchen also nicht aus dem Solarmodul aufgeladen werden. Und die kann man dann zum Beispiel in Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif nutzen, um zu günstigen Zeiten vollzuladen und zu teuren Netzstromzeiten quasi den günstig gespeicherten Strom selber zu verbrauchen. Arbitrage nennt sich das dann. Und dadurch kann man natürlich so einen Speicher auch ohne zusätzliche PV-Anlage rentabel machen. Und man hilft damit dem Netz, weil man zu den Zeiten, wo es billig ist, ist ja auch viel Strom da, sonst wäre es ja nicht billig, dass man diesen Überschussstrom quasi aus dem Netz holt und dann wieder einspeist, wenn Mangel im Netz herrscht, wenn die Preise entsprechend teuer sind. Ne?
Und wenn der,
Das ist etwas, was eben in diesem Entwurf noch nicht erfasst ist, weil, wie gesagt, hier geht es nur um Speicher, die am selben Wechselrichter wie ein Steckersolargerät hängen und nicht um die, die auch alleine funktionieren, ohne entsprechendes Steckersolargerät. Das wollen wir natürlich auch noch mit reinbringen, um wirklich den kompletten Markt an der Stelle abzudecken.
weil da hat man ja Riesenpotenziale. Es ist ja so, dass du praktisch ja mit, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich glaube 14a oder sowas, Paragraph, das Energiewirtschaftsgesetz ist ja im Prinzip durch diese reduzierten Netzentgelte, ich hoffe, ich habe das jetzt aus dem Kopf richtig gesagt. Ich, schreibt mir in die Kommentare.
Korrekt,
Applaus.
Korrekt.
Echt? Wow.
Jawohl.
Okay, ich habe hier keinen Speckzettel. Ja, das habe ich tatsächlich noch gewusst. So, und da ist es ja so, dass du reduzierte Netzentgelte haben kannst, weil die Netzentgelte, ja, man guckt ja immer auf den Kilowattstundenpreis. Dann sehen wir irgendwie, da steht jetzt zum Beispiel 30 Cent oder sowas dran. Dann denken wir ja, der Strom kostet 30 Cent. Aber nee, der kostet viel, viel weniger. Der ist sogar der Anteil des Stroms, des Einkaufs des Stroms, ist sogar der geringste Anteil am Ganzen. So, das ist vor allem diese Netzentgelte, diese Umlagen, die Steuern, die da noch oben drauf kommen, die eigentlich den Preis so fett machen. Sprich, wenn wir die Netzentgelte reduziert bekommen im Anteil des Strompreises, wird eben der Strompreis am Ende deutlich günstiger. Und das wäre natürlich nur fair, wenn zum Beispiel eine Wallbox oder diese großen Speicher für Solaranlagen ja netzdienlich mit diesem Paragraphen sozusagen reduzierte Netzentgelte dann bekommen, dass man auch eben mit den Balkonkraftwerkspeichern, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, dass man damit das auch machen kann. Das heißt, weil dieses zu günstigen Preisen speichern und zu teuren Preisen, sage ich mal, nutzen aus dem Speicher, funktioniert natürlich einigermaßen. Du hast aber natürlich auch Verluste dadurch. Es geht ja was auf dem Weg verloren. 10 bis vielleicht 20% oder 10% pro Vorgang vielleicht. Und dann lohnt sich so einigermaßen. Aber so richtig wird es sich lohnen, wenn die Netzentgelte dadurch reduziert werden. Und dann bekommen wir noch einen günstigeren Strompreis und dann wird es erst richtig spaßig. Okay, also das ist noch nicht mit drin, aber daran arbeitet ihr. Gibt es denn der Felix hat noch was.
Genau, einmal vielleicht ganz kurz für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was ein Balkonkraftwerk ist oder ein Stecker-Solargerät. Das ist im Grunde dasselbe, ist nur das ein anderes Wort dafür. Mit einem Solarmodul kann man Strom erzeugen. Das wissen viele von euch schon, die hier zuhören. Und der Strom ist Gleichstrom und muss umgewandelt werden mit einem kleinen Wechselrichter. Und diesen Wechselrichter kann man mit einem Kabel und einem Schokostecker einfach in eine Steckdose stecken. Und dann nimmt der Strom den kürzesten Weg. Sprich, der Zähler bei euch im Haus, der läuft einfach langsamer und ihr spart damit bares Geld, nämlich den Strom, den ihr dort produziert und der dann direkt verbraucht wird, den braucht man nicht beim Versorger einzukaufen, sprich aus dem Netz ziehen. Und das kann jeder machen, der irgendwo eine Steckdose hat und eine Fläche, wo Sonne hinkommt oder auch einfach diffuses Licht, können diese Solarmodule auch schon Strom machen. Und das spart bares Geld. In 2-3 Jahren ist so ein Ding amortisiert. So ein Solarmodul mit 450 Watt macht so zwischen 200 und 450 Kilowattstunden, je nachdem, wie gut ihr es zur Sonne hin ausrichtet.
Die Energie, die du mehr erzeugst, als du gerade im Haushalt verbrauchst, würde normalerweise dann rückwärts durch den Zähler raus ins Netz gehen und würde verschenkt werden, weil du kriegst ja kein Geld dafür.
Genau.
Und genau an der Stelle ist ja ein Steckerspeicher sinnvoll, weil er eben diese Überschüsse aufnimmt und dann für die Zeiten, in der keine Sonne mehr scheint, für dich bereithält, sodass du dann abends oder in der Nacht auch deinen Kühlschrank weiter mit grünem Strom vom Tage laufen lassen kannst. Das ist genau der Vorteil daran und das ist, warum das so interessant ist für die Leute, weil sie sich dann natürlich auch einen gewissen Anteil energetische Unabhängigkeit bereitstellen können damit. Und das ist auch genau der Punkt, warum wir auch wollen, dass Standalone-Speicher, die jetzt ohne Photovoltaik unterwegs sind, trotzdem dieselben Vergünstigungen genießen, weil es sind ja nicht alle Haushalte mit einem Platz an der Sonne, einem Balkon, einem Garten, wie auch immer auf der Südseite gesegnet, sondern ganz viele Haushalte könnten sich daran überhaupt gar nicht beteiligen, mit einem Steckerspeicher, der jetzt nicht auf PV angewiesen ist, aber schon. Das heißt, sie können hier wirklich einen aktiven Beitrag auch zum Gelingen der Energiewende machen und können dabei auch noch Geld sparen. Und deswegen arbeiten wir genau an diesen Veränderungen.
Ja, ich muss jetzt nochmal hier ganz kurz ein bisschen klugscheißen, weil ich habe nämlich gerade diesen EEG-Entwurf aufgemacht und da steht tatsächlich Punkt 43 Entwurf EEG 2027. Ich habe den nämlich auch geleakt bekommen. Vielen Dank dafür, dass es mir zugeschickt wurde. Solarsteckergerät. Ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solaranlagen einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht. Und dazugefügt ist jetzt, ein Stromspeicher ist mit erfasst, wenn er hinter denselben Wechselrichter betrieben wird. Und das ist dieser tolle Satz, den du jetzt gerade meinst wahrscheinlich, lieber Christian, dass da sozusagen auch die Speicher jetzt endlich mit drin sind, weil vorher waren sie es nicht. Ne?
Exakt, das ist der Plan. Ne? Wie gesagt, noch ist es nicht verabschiedet, noch nicht mal von der Bundesregierung freigegeben, aber genau. Da soll es hingehen.
Weil nämlich in diesem EEG leider auch noch andere Dinge drinstehen zu den großen Solaranlagen. Da werden wir nochmal ein extra Video zu machen. Und die haben sich gewaschen. Also Frau Reiche sagt, ohne Vergütung rechnen sich Solaranlagen, kleine schon. Deswegen soll diese abgeschafft werden. Und aber auch die Installation mit zusätzlicher Technik, Smart Meter bei unter 7 kW Peak. Das sind Sachen, die machen es etwas komplizierter. Ob eine Vergütung noch sein muss bei 7 Cent, da kann man drüber streiten. Ich glaube, da weiß man auch selber, dass sich das trotzdem noch lohnt, auch wenn man diese Vergütung nicht bekommt. Aber dieses EEG-Paket in Kombination mit diesem Netzpaket für Großspeicher und diesem Gebäudeenergiegesetz lässt doch darauf schließen, dass der Markt für die private kleine Energiewende eher schwächer wird, deswegen jetzt gerne ein Abo dalassen, oder der Markt soll geschwächt werden, gerne ein Abo dalassen, weil wir werden noch über das Gebäudeenergiegesetz mit den Wärmepumpen sprechen und dass man jetzt Gas- und Ölheizung drin lassen darf, und über das EEG für große Solaranlagen werden wir auch noch sprechen, natürlich. Und natürlich auch noch über dieses Netzpaket, weil das ist wirklich absolut krass, was sie sich da ausgedacht hat, um die Energiewende, man könnte sagen, in Grund und Boden zu stampfen, anstatt die Erneuerbaren weiter zu befeuern und Speicher vor allen Dingen in den Mittelpunkt zu rücken, um eine Energiewende zu schaffen, sagt sie, gut, das wollen wir alles erstmal klein halten, klein machen und dann die Netze ausbauen. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Lichtblick, den der Christian mitgebracht hat, weil er sagt, naja, jetzt kann auch der Mieter zu Hause eine kleine Balkonanlage und auch nur mit Speicher installieren, wenn er gar keinen Balkon oder Terrasse hat, wo eine Sonne hinkommt, weil er dann sozusagen aktiv mit dynamischen Tarifen, flexible Netzentgelte, seinen Speicher günstig voll machen kann, wenn es gerade billig ist, und wenn es teuer ist, macht er ihn wieder leer. Und dann hätte er sozusagen auch gleichzeitig noch die Netze bzw. das Stromnetz entlastet. Und das ist ja jetzt wirklich, da fragt man sich, wieso haben sie das denn jetzt gemacht? Wollen sie das den Mietern jetzt ermöglichen, weil sie wissen, dass durch diese Biotreppe und das Bioöl und Biogas, was da zugemischt werden soll, die Heizkosten so horrend hoch werden für Mieter, dass sie sonst alle auf die Barrikaden gehen und auf die Straße gehen zum Demonstrieren, weil sich die Miete und das Heizen nicht mehr leisten können? Oder warum macht man da sowas hier?
Also meine Einschätzung ist...
Ihr merkt, ich bin total neutral, ne?
Ich bin total, ja. Das ist wirklich, du bist die Schweiz.
Ich bin die neutrale Bastion, ich halte die Neutralität nach oben.
Nee, aber der Punkt, also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Der Grund dafür ist, weil das ein No-Brainer ist. Man, es gibt keine Argumente. Dieses Argument der Kosteneffizienz, ne, das angeführt wird gegen die Förderung von Aufdachsolaranlagen und übrigens auch im Netzpaket ja angeführt wird, warum wir Abregelungen brauchen, ne, weil es einfach mehr Kosten nicht nur für die Verbraucher, sondern auch für die Verteilnetze bedeutet. Also dieses Argument zieht hier nicht, weil anders als Aufdach-PV-Anlagen, die einfach noch nicht so weit sind, was noch nicht angekommen ist im Wirtschaftsministerium, rechnen sich Balkonkraftwerke tatsächlich von alleine, jetzt schon. Mhm. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil die ganzen bürokratischen Hürden weggefallen sind. Wenn man das bei PV-Anlagen auch machen würde, wenn man tatsächlich, sage ich mal, ohne jetzt mich aus meinem Komfortbereich rausbewegen zu wollen, aber wenn man tatsächlich die Barrieren zu einer Marktbeteiligung von erneuerbaren Energien, also von Aufdach-PV-Anlagen, so weit absenken würde oder wegmachen würde, sodass man wirklich auch mit einem eigenen Speicher und eben mit der eigenen PV-Anlage aktiv am Marktgeschehen teilnehmen kann, auch da diese Arbitrage machen kann, so wie ich es ja vorher für die kleinen Speicher gesagt habe, ohne doppelte Netzgebühren, ohne was weiß ich was, ne, dann wäre das machbar. Ne? Aber in der aktuellen Situation ist es einfach noch nicht so weit und deswegen ist die Förderung auch weiterhin notwendig, in meiner bescheidenen Meinung.
Jetzt für die jetzt Großen, Genau, jetzt muss ich nochmal ganz kurz sagen, ohne jetzt Felix schöne Euphorie zu dämpfen, wir reden immer noch von einem Entwurf, der geleakt ist, das ist noch nicht durch, ja, also sorry, weil ich bin vorsichtig geworden, ich habe gelernt, früher war ich zu früh euphorisch, erst wenn das Ding wirklich durch ist, glaube ich das. Das erfahrt ihr natürlich dann auch von uns hier, und jetzt würde ich nochmal kurz wissen, passt das überhaupt jetzt rein, aber Es sind ja so Sachen, die da umherschweben, sowas wie, man kann das nicht mehr normal in die Schuko-Steckdose stecken, sondern man braucht da irgendwie eine spezielle Steckdose, die man sich noch installieren muss, was auch das Ganze unglaublich erschweren würde. Oder auch so Geschichten, glaube ich, auch mal, die rumgegeistert sind, dass vielleicht doch die Leistungsgrenze von den 800 Watt nochmal auf 700, 600 Watt wieder runtergesetzt wird oder irgend so ein Zeugs. Ist davon irgendwas zu sehen, zu hören oder was sagst du dazu?
Ja, also zum Glück ist das vorbei. Ne, wir hatten Ende letzten Jahres, also im Dezember tatsächlich, 25, gab es eine Produktnorm vom VDE für Steckersolargeräte, an der ich selber über 6 Jahre lang mitgeschrieben habe, quasi bis sie endlich durch war und versucht habe wirklich mit Zähnen und Klauen die durchzufechten gegen große Widerstände. Und jetzt ist es soweit. Da ist ganz klar gesagt, das Einspeisen per Schutzkontaktstecker ist freigegeben für 800 Watt Wechselrichterleistung bis zu einer gewissen Leistungsgrenze der PV-Module. Und der Grund dafür ist, wenn man sehr hohe PV-Leistungen hat, dann erreicht man diese 800 Watt im Zweifelsfall auch dauerhaft, zumindest aber über mehrere Stunden an Einspeisung am Wechselrichter. Und für manche, vor allen Dingen alte Installationen, kann das echt grenzwertig sein. Wisst ihr, es gibt ja in Deutschland keine Pflicht für Vermieter, regelmäßig ihre Elektroinstallationen auf Vordermann zu bringen. Das heißt, da schwirren noch
mal meinem Vermieter
aus den 60ern, aus den 80ern, so Nachkriegsklöpper. Und was machst du da, ne, wenn du da sozusagen diese zusätzliche Energie noch mit dazu gibst? Und das Problem ist ja nicht das Balkonkraftwerk, sondern das Problem ist, dass du potenziell an einer Stelle so viel ziehen kannst, dass die Drähte sowieso schon halb glühen. Und wenn du dann noch die Energie vom Balkonkraftwerk, diesen sprichwörtlichen Toaster, mit oben drauf packst, dann kann es in Einzelfällen eben zu viel sein. Das sind statistische Berechnungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist minimal. Aber der VDE ist eben angehalten, auch den letzten Nutzer noch zu retten. Ja? Auch den letzten Brand noch zu verhindern. Und deswegen geht man halt da einfach auf diesen extrem sicheren Wert und hat halt gesagt, okay, die Grenze, bis zu der wir den Schutzkontaktstecker erlauben, liegt bei 960 Watt Peak. Ja, das ist also, wenn man hier 450er Module oder sowas hat, ist das überhaupt kein Problem. Bei 500er Modulen, die sind aber auch entsprechend groß, ne, muss man sich auch klar machen, da wird es dann eben knapp, da passt es dann nicht mehr ganz. Und diese Option mit, sag ich mal, 4 Modulen, wo man wirklich dann auf die 2000 Watt kommt, die sind auch weiterhin möglich. Aber da sollte man dann wirklich sowieso mal einen Elektriker gucken lassen, ob die Leitung insgesamt dafür geeignet sind. Und dann kann er auch gleich noch eine Sondersteckdose setzen, dass man das damit nutzen kann. Wir selber finden das auch blöd, muss ich auch gleich dazu sagen. Also insbesondere vom Verband aus, weil wir für anderes gefochten haben. Das ist ein Kompromiss. Ja, der MVDE, also bei den normalen Normen sind das immer Kompromisse, die man am Ende schließen muss. Und ein Kompromiss, das wisst ihr selber, ist dann am besten, wenn alle Seiten unzufrieden sind und folglich oder gleich unzufrieden sind. Und da mussten wir jetzt in dem Moment mitleben. Da arbeiten dran, mit Speicher dann nochmal anders zu machen. Da beginnt die Arbeit im VDE dieses Jahr noch. Aber jetzt haben wir das, was wir haben.
Da muss ich nur ganz kurz, Felix, eine Sache dazu noch denn zusagen, weil das ist wichtig. Da geht es ja darum praktisch, dass wenn da 2000 Watt anliegen, zum Beispiel über 4 Module, da kommt da richtig viel rein in den Speicher aber erstmal. Und der Speicher kriegt dann erstmal, wenn man so will, höchstens diese 2000 Watt Peak, die ja nur theoretisch sind, aber jetzt mal so. So, und dann gibt der entsprechend über den Wechselrichter dann eine geringere Leistung, also von höchstens 800 Watt, die ist gesetzlich nur höchstens erlaubt, in den Stromkreis. Das heißt, mehr kann da gar nicht dann hinten in den Stromkreis kommen. Also nicht, dass jemand Angst hat, so, oh, da kommen da 2000 Watt in meinen Stromkreis. Wer weiß, ob es da Probleme gibt. Also das kann nicht passieren. Und das ist natürlich völlig richtig, was du sagst, Christian, dass man zum Beispiel bei alten Elektroinstallationen oder wenn man sich unsicher ist, das nochmal überprüfen lässt. Und wer dann sagt zum Beispiel so, nee, die 800 Watt, ich will zwar die 2000 Watt Module, ja, aber ich will nicht ständig 800 Watt in die Leitung schieben. Man kann diese Leistungsgrenzen in der Regel immer in den Apps, die es eigentlich fast bei jedem Wechselrichter oder Speicher inzwischen gibt, auch selber sogar manuell reduzieren. Also man könnte jetzt auch in Eigenverantwortung sagen, ich reduziere das auf 600 Watt, auf 500 Watt, die Leistungsgrenze, und dann geht auch nicht mehr in den eigenen Stromkreis. Nur so als kleiner Tipp nochmal dazu.
Aber ja, nochmal eine Frage zu diesen Zählern. Es gab ja auch das Ding, dass man jetzt den Zähler tauschen lassen muss, beziehungsweise dann einen intelligenten Zähler eingebaut werden muss. Das war ja lange in der Diskussion. Jetzt heißt es, naja, der alte Zähler, auch ein Ferraris-Zähler, der so mit dieser Drehscheibe noch funktioniert, das ist jetzt erstmal alles geduldet. Bleibt das denn jetzt erstmal so, Christian? Also kann ich das einfach reinstecken? Ich habe nämlich noch so hier so einen Ferraris-Zähler.
Das ist lustig, wenn man sich den anguckt, wenn draußen die Sonne scheint und der fängt an,
Das
rückwärts
war
zu laufen.
gestern
Ne?
ja der erste Tag. Ich habe das in die Sonne gedreht. Ein Modul, Leute, mit knapp 200 Watt. Und er war auf null. Also er hat sich nicht mehr bewegt. Das war irre. Und ich habe ja hier ein Riesenhaus mit drei Wohnungen. Und da war aber gerade nichts an, außer ein paar Pumpen und ein bisschen Licht oder so und mein Internet. Und schwuppdiwupp, war null. Also das war geil.
Ja,
Ja, die Module sind
das
der
lohnt
Wahnsinn
sich.
inzwischen. Das ist beeindruckend ohne Ende,
Und das ist ein
was dabei
altes Modul,
rumkommt.
370 Watt. Aber ich war so, hey, cool, da kann ich ja noch ein 2 oder 3 daneben stellen. Ne? Aber muss ich dann einen neuen Zähler auch haben? Oder ist das dann, wenn ich das anmelde beim Netzbetreiber, sagt der dann, ah ja, warte mal, guck mal, der Goldbach, der hat jetzt hier da Balkonkraftwerk angemeldet. Da müssen wir mal einen Zähler tauschen, damit das dann auch vernünftig funktioniert und nicht hinter der auch noch aus Versehen rückwärts läuft. Aber das darf ja eigentlich nicht sein.
Ja, also da müssen wir mal erstmal ein bisschen Tacheles machen, lieber Felix. In dem Moment, wo dein Zähler rückwärts läuft, sparst du ja nicht nur selber sozusagen Geld, sondern du verschleierst ja quasi auch, wie viel Strom du eigentlich wirklich verbraucht hast, ne? Weil dein Zähler, wie gesagt, rückwärts läuft. Ist wie beim Auto auch, ne? Die Kilometeruhr, wenn du die, sag ich mal, mit dem Schraubendreher rückwärts laufen lässt, dann kriegen wir Probleme, ne? Und da ist es eben auch so, weil du sparst eben nicht nur die Stromkosten, sondern, was ja vorher richtig gesagt wurde, ein großer Anteil davon sind eben auch allgemeine Abgaben. Und deine Ersparnis geht damit auf Kosten aller anderen Verbraucher, die diese Abgaben dann weiterhin leisten müssten auf ihren Strom, ne? Zumindest der Anteil davon. Und das ist also nicht ganz koscher, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es im Normalfall so, wenn du eine Anmeldung machst, also machst das über Smart Standardregister, dein Netzbetreiber kriegt dann automatisch Bescheid und der kommt dann zu dir, also der ist auch verpflichtet per Gesetz, bei dir dann einen neuen Zähler einzubauen. Und zwar gratis. Das ist ganz wichtig, ne? Der neue Zähler darf also nichts kosten und der misst dann einfach separat. Der misst einmal alles, was du verbrauchst und auf einem separaten Zählwerk alles, was du rückwärts ins Netz einspeist. So, und damit ist er sichergestellt, dass dein kompletter Verbrauch, dein realer Verbrauch gemessen wird und du deswegen auch brav, wie alle Deutschen eben sind, deine Abgaben bezahlst. So, dann ist das sauber an der Stelle. Jetzt ist es so, ursprünglich war das mal so, dass wenn man die Anmeldung, also wenn man die Anmeldung noch beim Netzbetreiber machen musste, separat, da durfte man das Gerät erst anschließen, das Stecker-Solargerät, das Balkonkraftwerk, wenn der Zähler getauscht war. Und heute ist es so, dass das für eine gewisse Zeit geduldet wird, bis der Netzbetreiber soweit ist, um deinen Zähler zu tauschen. Ja, so ist im Prinzip die richtige Reihenfolge. Also freu dich, wenn es richtig angemeldet ist, nutze es so intensiv, wie es geht, weil so viel Ersparnis wirst du danach nicht mehr ganz haben, aber es reicht trotzdem noch
Ich
locker
habe ja, ich hab ja auch
für eine
Akkus. Ich habe ja
Amortisierung.
auch Akkus. So kann ich die ja dann erstmal voll machen, sozusagen.
Genau, das empfiehlt sich.
Genau, und da würde ich sowieso noch mal einen Tipp dazu geben. Guck mal, ich hau hier einen Tipp nach dem anderen raus, weil ich schon viel Erfahrung mit Balkonkraftwerken habe. Ja, die
Service
stehen bei mir schon
Podcast,
ein paar
yeah.
Jahre. Ja, es muss ja hier ein bisschen was krachen, ja. Nee, und zwar kannst du wirklich dann gerade, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist ohne Speicher, aber auf jeden Fall mit Speicher kannst du in der Regel, zumindest auch die ich hier ausprobiere, haben eigentlich alle so eine Funktion Nulleinspeisung, heißt es dann oder sowas, ja. Oder eben es wird sichergestellt, dass nichts ins Netz gespeist wird. So ein Regler kann man in der Regel anschalten und dann geht da gar nichts ins Netz raus. Das ist nämlich das Geniale. Also bei mir ist es so, ich habe da so ein Shelly-Ding-Gerät, das übermittelt dann in Echtzeit genau, wie viel hier im Haus verbraucht wird, rein und raus geht sozusagen, wenn man so will. Und das ist dann mit diesem Speicher in den Geräten verbunden und dann wird sichergestellt, dann weiß der Speicher, okay, jetzt zack, wird gerade nicht mehr als 300 Watt verbraucht im Haus, also haue ich da jetzt nicht 500 Watt ins Netz, sondern eben nur die 300 und damit ist sichergestellt, dass nie was ins Netz geht. Das fühlt sich zum einen gut an, weil man kriegt ja, das muss man auch dazu sagen, keinen einzigen Cent. Es gibt keine Einspeisevergütung bei Balkonkraftwerken, also das ist ja sowieso dann dem Netzbetreiber geschenkt oder dem Nachbar, je nachdem. Und deswegen, und dann kommt man auch nicht in solche Problematiken mit Der Zähler dreht so lange rückwärts, der darf das vielleicht mal kurzzeitig, aber nicht so lange, dann passiert ja sowas alles nicht.
Aber jetzt nochmal müssen wir nochmal eine Frage klären. Eigentümergemeinschaften und Wohnungseigentümergemeinschaften beziehungsweise Mehrparteienhäuser, da habe ich immer wieder in den Kommentaren bei TikTok und Instagram stehen, ja, meine Eigentümergemeinschaft hat das verboten mit dem mit meinem Balkonkraftwerk, das musste ich wieder abbauen. Und dann bin ich immer total verwundert, weil das sind ja eigentlich privilegierte Maßnahmen, wie eine Wallbox auch. Das kann man nicht verbieten, beziehungsweise nur mit einem triftigen Grund, aufgrund von weiß ich nicht, Denkmalschutz oder irgendwie, dass man da nicht durch die Fassade bohren kann. Da darf man dann sagen, okay, nee, so, das geht da nicht, da darfst du das nicht so machen. Aber eigentlich ist jeder Mensch sozusagen in der Lage, das zu installieren, weil es die Gerichtshöfe auch entschieden haben, Klimaschutz geht vor Schutz des Einzelnen. Das heißt, jeder darf das machen, wenn es denn ja auch vollständig rückgebaut werden kann. Ist das auch so geblieben, lieber Christian? Ist das immerhin noch eine privilegierte Maßnahme, wie eine Wallbox auch, wo die Nachbarn sagen können, finde ich nicht gut, aber sie können es auch nicht verhindern oder die Miteigentümer an dem Haus? Weil am Ende ist dann jeder sozusagen für sich auch so ein bisschen sein eigener Herr, woher er da seinen Strom macht und im Zweifel will er ihn gerne sauber machen.
Ja, also du hast völlig recht, das ist eine privilegierte Maßnahme im Wohneigentumsgesetz und auch im BGB, also im Mietrecht. Also auch die Mieter dürfen das tatsächlich gegen ihren Vermieter, quasi gegen den Wunsch ihres Vermieters durchsetzen, dass sie ein Balkonkraftwerk betreiben dürfen. Und daran ändert sich auch nichts. Ne? Der aktuelle Entwurf betrifft nur das EEG und nicht diese anderen Rechtsgrundlagen zum Glück.
Super.
Und man muss auch dazu sagen, allerdings die Formulierung, sage ich jetzt mal, in den anderen beiden Gesetzen ist jetzt nicht so, dass man wirklich alle Einzelfälle direkt aus dem Gesetz beurteilen kann. Sondern, wie du es richtig sagst, die Gerichtshöfe sind da manchmal auch gefragt und zu gucken, okay, wenn jetzt einer ein Glasmodul mit einem Drahtseil irgendwo festhängt, okay, das ist vielleicht nicht das, was ein Vermieter wirklich auch erlauben sollte, ja, sondern da ist auch die Sicherheit, sag ich mal, der Passanten unten zu beachten und so. Also die Aufforderung ergeht an die Eigentümergemeinschaften, / Hausverwaltung und an die Vermieter, klare Regeln festzulegen, was geht an ihrem Haus, was sind die Anforderungen. Und zum Glück hilft da eben auch die Produktnorm vom VDE, auf die ich vorher kurz eingegangen bin, denn da werden schon konkrete Anforderungen auch gemacht, wie zum Beispiel nachgewiesen werden kann, dass die Montagelösung, die verwendet wird, um das Balkonkraftwerk zu befestigen, entsprechend statisch auch dazu geeignet wird, ein Solarmodul zu tragen am Balkon und in der entsprechenden Windzone und so weiter und so fort. Also darauf kann man sich dann als Vermieter auch berufen.
Weil Leute, das ist nämlich extremst wichtig. Auch wenn der Vermieter sagt, ich will das nicht, dass du da ein Balkonkraftwerk auf die Terrasse stellst oder an deinem Balkon hängst, dann kann man das trotzdem machen. Natürlich könnte man jetzt da in so einen Rechtsstreit gehen, aber im Zweifel sollte der Vermieter dann eher sagen, okay, wie willst du es denn machen? Oder wenn du es schon machst, dann nimm doch bitte das und das Modul, damit es wenigstens einheitlich oder vernünftig aussieht und auch richtig befestigt ist. Aber auf der anderen Seite kann er es nicht mehr verbieten und er kann nicht sagen, nein, will ich nicht. Natürlich darf man nicht durch die Fassade bohren oder durch die Dämmung bohren, ohne dass man da, sage ich mal, aber baulich, wenn es baulich komplett zurückgebaut werden kann, also im Grunde wie so ein Blumentopf auch, den kann ich ja auch draußen hinhängen, da muss ich nichts für machen. Da kann ich Blumen drin anbauen, wie ich will, also bunt, gelb, grün, blau, schwarz, ja, weiß ich nicht was, ne? Schwarz gibt es ja gar nicht.
Aber nur nach Bundesblumentopfverordnung.
Genau, Bundesblumentopfverordnung. Und dann kann ich das ja zurückbauen. Das ist ja auch das, was die Gerichte sagen. Also wenn du gar keine baulichen Veränderungen nimmst und das kann vollständig zurückgebaut werden, ohne dass irgendwie eine Änderung an der Substanz des Hauses und an der Fassade des Hauses dadurch passiert ist, wenn du ausziehst, kannst du es einfach wieder abbauen und mitnehmen. Dann ist das erlaubt. Du kannst es machen. Am besten natürlich, du hast eine Steckdose auf dem Balkon oder nimmst so ein dünnes Kabel, was so durch die Fenster durchgeht. Das gibt es ja mittlerweile alles, die dann so ein bisschen platt sind, die dann durch die Rahmen durchlaufen. Und dann kann man das machen. Und das wissen aber viele nicht. Und auch die Vermieter sagen, ich verbiete das trotzdem, was sie aber eigentlich gar nicht können. Aber der Mieter weiß es im Zweifel gar nicht, dass er das dann trotzdem machen darf. Und der Vermieter weiß auch oftmals nicht, dass der Mieter das wirklich darf, also dass der wirklich seinen eigenen Strom machen darf, dass das gewünscht ist oder gewollt ist auch und dass die Gesetze sagen, ja, die Gerichte sagen, ja, das ist schon eine gute Sache, wenn die Bürger beteiligt werden können an so einer Energiewende. Also das ist von ganz hoher, von hohem Gut, sage ich mal, seinen eigenen Strom zu produzieren.
Ja, also das gibt es tatsächlich häufig. Man kann aber tatsächlich an der Stelle auch sagen, es gibt mittlerweile auch viele Stellen, wo man da Hilfe kriegen kann. Ne? Also wenn man zum Beispiel mal dann ins Internet geht und einfach googelt, Anschreiben, Vermieter, Balkonkraftwerk, dann findet man da schon vorgefertigte Schreiben, wo diese ganzen Erklärungen drin sind, wo man den Vermieter auch dann darüber informieren kann. Man muss dem Vermieter sowieso Bescheid sagen, ja, wenn man ein Balkonkraftwerk anhängt, nur Bescheid sagen, ne, und dann quasi von ihm eine Gestattung abholen. Aber damit man da eben diese ganzen Diskussionen vermeidet, gibt es eben schon Texte, die man ihm zur Verfügung stellen kann mit Bildern und mit Gesetzesgrundlagen, Zitaten und so weiter, damit er von vornherein weiß, okay, das ist mein Handlungsspielraum, innerhalb dessen kann ich Anforderungen stellen und darüber hinaus muss ich einfach annehmen.
Also bitte schreibt uns mal gerne in die Kommentare. Ich finde das nämlich ein unglaublich wichtige Geschichte. Das war bei der Wallbox ja genau die gleiche Diskussion am Anfang, dass die Vermieter gesagt haben, ja, habe ich da keinen Bock. Ich will da nicht, dass der da irgendwie ein Kabel zieht oder ich will da nicht, dass da eine Box installiert wird, weil sonst sieht mein Carport hässlich aus oder so. Also da gab es ja die wildesten Sachen am Anfang der Elektromobilität vor 10 Jahren, ne Robin? Du erinnerst
ja,
dich
ja.
Vor 7, 8, 9 Jahren, wo das da alles losging. Boah, was haben wir da rumdiskutiert? Und dann hat der Gesetzgeber zum Glück das so verabschiedet, naja, privilegierte Maßnahmen, das ist wichtig für die Allgemeinheit, dass das kommt und dass das gemacht werden darf, weil sonst kriegen wir das sowieso nie hin mit der Energiewende oder sauberer Sektoren.
Ich habe das
also,
nicht nur,
find ich spannend.
Ich habe das nicht nur bei Mieter-Vermieter-Kombination, sondern ich habe das jetzt sogar gerade am eigenen Leib mit einer Eigentümergemeinschaft. Da ist es praktisch so, dass die ganze Eigentümergemeinschaft ja dann auch sich selbst, sage ich mal, Regeln auferlegt, ja,
genau.
Untereinander. Und da wollte ich jetzt nämlich auch, dachte ich, ja komm, hänge ich da ein Balkonkraftwerk noch dran und dann habe ich geguckt in diese Regeln der Eigentümergemeinschaft, wie auch immer man das jetzt genau nennt. Und da stand tatsächlich ein Paragraph zu Balkonkraftwerken, zu Steckersolargeräten. Und da war das ganz klar geregelt, wie das dann abzulaufen hat. Und da stand jetzt eben zum Beispiel, dass ich also das nur, ich muss vorher die Tauglichkeit meines Balkons von einem Fachbetrieb überprüfen lassen, mit einem Protokoll und allem drum und dran und das an der Eigentümergemeinschaft vorweisen. Und es darf die Installation auch nur von einem Elektrofachbetrieb vorgenommen werden. Das darf ich nicht selber machen.
Und
da habe ich jetzt selber das schon gelesen und gesagt, so nee, also sorry, aber diese Regelung, die kann ja
Quatsch.
So gar nicht durchgehen.
Genau.
Es steht aber so drin und das müssen auch viele wissen, was viele ja denken und das bin ich auch mal wieder schockiert, dass mir Leute zum Beispiel auch sagen, ja, bei mir steht aber in meinem Arbeitsvertrag das und das drin oder bei mir steht in dem Ding das und das drin. Ja, Leute, also man kann ja in Verträge und Vereinbarungen und solche Geschichten rein theoretisch reinschreiben, was man will. Das heißt ja nicht, dass das dann auch rechtlich so in Ordnung ist und dass das auch durchsetzbar ist. Das ist ein bisschen das Fiese.
Ja.
Das heißt, wenn man solche Sachen liest, heißt das nicht, dass das dann die Wahrheit ist. Das ist halt das Doofe. Sondern, dass das vielleicht die Gemeinschaft oder die Hausverwaltung oder wer auch immer dahinter sich da mal so gewünscht hat. Aber naja, das müsste ich jetzt tatsächlich, und das mache ich auch in der nächsten Eigentümergemeinschaftssitzung, wo dann alle zusammensitzen, werde ich das damit einbringen und sagen, dass man das entsprechend verändern muss, werde dann gerne auf so eine Vorlage zurückgreifen. Ich finde, wir sollten hier eigentlich immer so eine Vorlage unterhalb des Videos verlinken, eigentlich ganz ehrlich. Nur noch mal eine Stelle, liebe Grüße an Max, der jetzt schon zum zweiten Mal hier auftaucht. Ja, das ist übrigens der liebe Producer im Hintergrund, der den ganzen Kram dann zusammenschneidet, veröffentlicht. An der Stelle einfach auch mal vielen lieben Dank, das tut ja bestimmt ihm auch mal gut. Ganz kurz eine Sache noch, weil das ist ja verrückt, dann kannst du gleich wieder, Felix, dass wir ja irgendwie mit EEG, mit Energiewirtschaftsgesetz, mit VDE zu tun haben und jetzt lege ich noch einen oben drauf, die DIN spielt auch noch eine Rolle. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber ich habe tatsächlich, und das muss ich natürlich machen hier, wir haben eine E-Mail bekommen, Felix, von Boris, ich nenne jetzt seinen Nachnamen nicht, weil ich nicht die Erlaubnis habe, das ist auch irrelevant, und er schreibt, moin moin, die neue DIN ist ja rausgekommen. Kannst du zu dem Thema ein kurzes Video machen? Was ist jetzt aktuell machbar, was nicht mehr zum Thema Balkonkraftwerke? Hast du dazu auch was für uns, Christian?
Ja, natürlich. Und so aus dem einfachen Grund, dass wir der Entwurf für diese neue Norm, das ist also die Niederspannungsrichtlinie, VDE ARN 4105, Klar. Ja, ich weiß. So, das, aber das, man, ich habe das mittlerweile auswendig, ne? Das ist halt so. Als der Entwurf damals rauskam, haben wir direkt eine große Kommentaraktion losgetreten, um die entsprechend das Gremium darauf hinzuweisen, dass da noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf ist. Von dem her weiß ich sehr gut, was darin stand und was jetzt daran steht. Und auch da, erstaunlicherweise, gibt es Positives zu berichten. Ja.
Was besagt und, die denn, um was geht es denn überhaupt? Ich habe gerade gar keinen Plan.
Also fangen wir mal von vorne an. Die
Ausnahmsweise.
Ja, genau. Die, naja, das ist aber auch, da steckt man so tief, das ist echt Nerd-Stuff. Ne? Da muss man,
ja,
da
ja.
muss man schon für geboren sein. Nee, also die Niederspannungsrichtlinie hat 2018 festgelegt, da war die letzte Novelle, dass eben Stecker-Solargeräte, Balkonkraftwerke nicht mehr durch einen Elektriker angeschlossen werden müssen. Na, das stand da drin, stand drin, wenn du eine bestimmte Leistungsgrenze einhältst, damals waren es noch 600 Watt, ne, das war ja so die erste Leistungsgrenze, mit der man in den Markt gegangen ist, die kam auch aus Österreich, wenn du die Leistungsgrenze einhältst, wenn du einen Zwei-Richtungszähler hast, ne, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, der halt in zwei unterschiedliche Richtungen deinen Stromfluss messen kann, und wenn so eine spezielle Steckdose, die jetzt nur noch für Geräte über 960 Watt Peak gilt, wenn das alles da ist, dann brauchst du wirklich keinen Elektriker mehr, der für dich die Unterschrift macht. Und das heißt, du kannst es wirklich alles selber allein bedienbar umsetzen. Und das war der Anstoß, dass sukzessive in den folgenden zwei Jahren, also 19 und 20, fast alle Netzbetreiber in Deutschland vereinfachte Anmeldeformulare rausgebracht haben. Und auch wir selber haben ein digitales Anmeldeverfahren veröffentlicht, wo über 200 Netzbetreiber mitgemacht haben, einfach um es den Leuten leichter zu machen. Weil die wussten, wenn ich weiterhin fordere, dass die so einen dicken Dokumentenstapel abgeben, wo die Angaben sowieso bloß vom Elektriker verstanden werden, dann kriege ich keine einzige Anmeldung. Und dann bleibt mein Netz quasi eine Blackbox. Dann habe ich ja lauter Anlagen drin, die einspeisen, ohne dass ich was davon weiß. Also haben die daraufhin ihre Anmeldung vereinfacht. Und jetzt ist es so, dass wiederum ein Einsehen da war, auf Seiten von VDE FNN, das sind die Netzbetreiberorganisationen im VDE, gesagt haben, ja, okay, und wir sehen aber auch erstens, es gibt jetzt die gesetzliche Grenze von 800 Watt, also müssen wir auch auf 800 Watt gehen, ist ja klar. Und sie haben eingesehen, jetzt haben schon ganz viele Leute Stromspeicher auch mit dabei, dann nehmen wir das eben in die Anmeldung eben mit auf. Ne? Und das heißt, hier ist wieder die Vereinfachung, die jetzt schon im Gesetzestext, also in diesem geleakten Entwurf drin steht, findet hier jetzt auch auf normativer Seite den Gegenpart. Dass die sagen, okay, wiederum keine Anmeldung notwendig beim Netzbetreiber. Aber, und da gehen sie sogar noch einen Schritt weiter, wenn du über die Leistungsgrenzen, also selbst über die 2000 Watt gehst und trotzdem Stecker verwenden willst, um anzuschließen, gibt es ja schon die Sets mit 4000 Watt oder mehr, wo du einen Speicher dran hast, der halt trotzdem nur 800 Watt oder sowas reinmacht, dann giltst du laut EEG nicht mehr als Steckersolargerät, dann giltst du laut VDE-Produktnorm nicht mehr als Balkonkraftwerk. Aber dennoch hat der FNN entschieden, haben die Netzbetreiber entschieden, wir wollen eigentlich diese ganzen Anmeldungen, wir wollen diese ganzen Elektriker-Sachen, das wollen wir alles nicht mehr. Deswegen haben sie dafür sogar jetzt auch noch ein vereinfachtes Anmeldeformular eingeführt, mit dem man dann trotzdem weiterhin die Anmeldung mit Netzbetreiber machen muss, aber man kann es eben auch als Laie. Also das ist eine große Erleichterung da an der Stelle. Da muss man das, auch wirklich also mal den Hut
um
ziehen,
dann über die 2000 Watt Module zu kommen, dass man praktisch auch 3000, 4000 genau. Watt an Modulen, also jetzt wirklich so 500 Watt Module, das kracht schon richtig ordentlich, da kommt schon richtig was bei rum, ja. Und das wäre damit möglich und das hat jetzt mit der DIN zu tun, das war jetzt diese DIN-Geschichte oder wie, ich hab's
also,
nur so.
Genau, also die, ja? Man muss dazu sagen, die Normung, ne, also Normen sind keine Gesetze, Normen sind im Grunde Vereinbarungen zwischen Wirtschaftsbetrieben und zivilgesellschaftlichen Interessensgruppen, Verbänden und so weiter. Wie gestalten wir ein sicheres Produkt? Ne? Also wie, oder eine sichere Dienstleistung oder wie auch immer. Ne? Und da gibt es halt das, die DIN, Deutsche Institut für Normung, und da laufen halt diese ganzen Sachen mehr oder weniger zusammen. Es gibt aber auch andere Organisationen, die dann für jeweilige Fachbereiche Normen machen, zum Beispiel VDE, das Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik. Das heißt, alles, was mit Strom zu tun hat, das läuft da. Da werden dort die Normen gemacht. Da gibt es auch eine Kooperation zwischen den beiden, sodass manchmal steht ein DIN davor, manchmal nicht, je nachdem, wo es herkommt. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich ohne DIN. Das ist quasi eine Norm, die unter den Netzbetreibern besprochen wurde. Wie gesagt, im FNN. Und die haben gesagt, okay, für einen sicheren Anschluss ans Netz, sodass wir trotzdem nicht von einer Dokumentenflut erstickt werden, ja, da muss man ja immer eine gewisse Gratwanderung machen. Ich sage immer, Sicherheit ohne Sachbearbeiter-Burnout, ja, das ist so das Ziel. Wie kriegen wir das hin? Und dann haben sie eben dieses Ergebnis da an der Stelle erzielen können.
Boris, ich hoffe, das ist jetzt ausreichend für dich beantwortet. Das war ein kleiner Community-Service, den muss man ja auch mal hier einbauen, ja.
Ist so. Also wir müssen ja nochmal festhalten, es gibt eine sehr, sehr, sehr günstige Art, Strom zu machen. Da steht eigentlich nichts mehr im Weg mit diesen Balkonkraftwerken. Das heißt, diese Regelungen da, die sind besser geworden, weil jetzt auch Speicher mit dazu gehören. Merkt euch, dass das keiner euch verbieten kann, so ein Ding zu installieren. Es sei denn, es gibt wirklich triftige Gründe dafür. Das heißt, allen euren Bekannten, Verwandten diesen Podcast weiterleiten, damit das jeder checkt, dass er sich Strom selber machen kann für einen ganz kleinen Euro. 4-5 Cent bei mir kommt das Ding da raus, nach 2-3 Jahren amortisiert und jetzt auch noch die Möglichkeit, sogar ohne Solarmodule und ohne Terrasse, ohne Balkon, einfach nur einen Speicher in die Wohnung zu stellen. Noch besser geht's ja gar nicht. Auch wenn ich mit der EEG-Novelle nicht insgesamt sehr zufrieden bin, weil da doch einige auch Klopper drin sind, muss man sagen, für Balkonkraftwerke, krass, Christian, danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Sieht es jetzt ganz gut aus und der No-Brainer geht weiter. Das heißt, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie viele Balkonkraftwerke ihr installiert habt, was ihr installiert habt, wie sich das bei euch finanziell auswirkt, wie schnell die sich amortisiert haben. Weil das ist eigentlich das Beste, was wir machen können, den Leuten das einfach erzählen, wie es bei euch aussieht. Und am Ende glauben die das dann auch, wenn sie es immer wieder lesen, wie schnell sich das Ding amortisiert. Und dann machen sie es auch irgendwann selber. Und im ganz großen Fall, ihr habt ein eigenes Dach, macht ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr merkt, es geht mit Solarbalkonkraftwerken ganz gut und mit kleinen Akkus, macht man dann auch die Dächer voll. Und ich hoffe dann auch die Vermieter, die dann sagen, jo, das finden wir cool, machen wir an die Balkone dran und vielleicht sogar noch ein Mieterstromkonzept oben aufs Dach, dann erhöhe ich meine Rendite für meine Immobilie noch ein bisschen und der Mieter kriegt auch noch günstigeren Strom, weil da muss es ja auch hingehen. Und dass der Vermieter auch sagt, ich will keine Gas- und Ölheizung mehr und meinen Strom selber machen. Und der Mieter hat dann auch den Vorteil, dass er einfach günstiger da seine Kosten bestreiten kann, Strom und Heizen. In diesem Sinne, danke Christian, danke, danke, danke. Abo dalassen, schaut bei denen auf dem Kanal vorbei, bei uns auf den Kanälen vorbei. Und wer Bundesverband Steckersolar Mitglied werden möchte, schaut bei denen auf der Internetseite vorbei. Könnt ihr Fördermitglied werden für 50 Euro im Jahr. Ist wirklich nicht viel. Und die können jeden Euro gut gebrauchen, weil sie nämlich genau diese Sachen da, die wir jetzt hier, für die wir kämpfen, nämlich die Bürgerenergiewende, umsetzen und unterstützen und euch dann auch bei Fragen zur Seite stehen. In diesem Sinne, macht es gut. Abo dalassen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Und
alle machen Strom, ist das Motto. Alle
machen Strom.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.